Forschung lebt von ungeklärten Fragen. Das ist unter anderem die Physik, die sich nicht mit irgendwelchen 0815-Problemen herumschlägt, sondern mit Fragen von ja wirklich grundlegender Bedeutung. Zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich das Universum? Da kommen dann dunkle Materie, dunkle Energie oder auch Neutrinos ins Spiel. Und um bei diesem Begriff zu bleiben, dieses Spiel hat's in sich. Es ist unglaublich kompliziert, aber mein Kollege Eneas Roch hat sich gesagt, man kann die moderne Physik trotzdem erklären und hat dafür einen Detektiv erfunden, der letzten Montag hier in Leonardo seinen Spürsinn zum ersten Mal unter Beweis stellte.
Was bisher geschah.
Diese unsichtbaren Dinge, mit denen sich Physiker befassen. Gravitationswellen, Neutrinos, dunkle Materie, dunkle Energie. Das lässt mir keine Ruhe. Finden Sie heraus, was es mit diesen unsichtbaren Phantomdingern auf sich hat.
Warum ich?
Sie sind Privatdetektiv. Sie sollen gut darin sein, Dinge zu finden.
Nennen Sie mich altmodisch, nennen Sie mich romantisch, aber ich konnte der Lady die Bitte nicht abschlagen. Also machte ich mich auf die Suche nach diesen seltsamen, unsichtbaren Dingen. Aber ich war etwa so erfolgreich wie mein Auto beim letzten TÜV. Was ich über Gravitationswellen herausfand, war Folgendes. Nach Einsteins Überlegungen müssten gigantische, umeinander rotierende Massen, etwa zwei dichte, schwere Sterne, unsere Raumzeit verzerren. Etwa so wie eine Welle auf dem Teich die Wasseroberfläche kräuselt. Doch bisher hat man solche Wellen nicht finden können. Tja, und dunkle Materie und dunkle Energie, die hatte man auch noch nicht gefunden. Physiker vermuten, dass irgendwo im Universum etwas Schweres sitzen muss, damit Galaxienhaufen zusammenhalten. Sie haben es dunkle Materie genannt. Sie soll etwa 25% des Universums ausmachen. Und sie vermuten auch, dass da etwas sein muss, was die Ausdehnung vorantreibt. Das nennen sie dunkle Energie. Sie muss rund 70% des Universums ausmachen. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht und unsere Theorien, wie das Universum funktioniert, sind einfach falsch. Soweit die Ergebnisse meiner Nachforschungen. Gravitationswellen und dunkle Materie müssten da irgendwo sein, aber man hat sie noch nicht gefunden. Keine gute Motivation, um den letzten Punkt auf meiner Liste anzugehen. Neutrinos. Ich wollte etwas Trost auf meiner muffigen Matratze suchen, doch die Nacht hatte anderes mit mir vor. Ja?
Man hört, Sie suchen nach unsichtbaren kosmischen Phänomenen.
Wer spricht da?
Nach Gravitationswellen und dunkler Materie und Neutrinos.
Wissen Sie, wie spät es ist?
Wenn Sie Neutrinos finden wollen, fahren Sie nach Marseille.
Hallo? Hallo! Ich wusste nicht, wer der mysteriöse Anrufer war. Und erst recht nicht, weshalb ich auf ihn hören sollte. Aber wenn es in Marseille, wie auch immer, die Möglichkeit gab, diese sogenannten Neutrinos zu finden, dann musste ich sie nutzen. Neutrinos. Ich hatte keine Ahnung, was die eigentlich sind. Und wenn ich in Marseille welche finden wollte, war es besser, wenn ich wusste, wonach ich suchte. Im Zug blätterte ich durch ein paar Physikbücher.
Neutrinos sind Elementarteilchen. Sie entstehen etwa, wenn bestimmte radioaktive Stoffe zerfallen oder bei Sternexplosionen, sogenannten Supernovae. Sie entstehen auch als Wechselwirkungsprodukt, wenn kosmische Teilchen auf die Atmosphäre der Erde treffen. Weil sie elektrisch neutral und leicht sind, eignen sich Neutrinos gewissermaßen als Botschafter. Während andere Teilchen und auch Licht auf dem Weg durchs Weltall zu uns von allem Möglichen abgelenkt oder abgeschirmt werden, können Neutrinos fast ungehindert zur Erde dringen.
Marseille. Dreck, Verkehrschaos, Kriminalität. Und hier sollte ich diese leichten Elementarteilchen finden? Ich hatte das Gefühl, der falsche Mann am falschen Ort zu sein. Und die Uhrzeit kam mir auch nicht richtig vor. Ich ging zum Fernsprecher und rief abermals den Physiker an, dem ich mal aus der Klemme geholfen hatte. Neutrinos sind leichte Elementarteilchen, die nahezu ungehindert durchs Weltall fliegen, richtig?
Richtig.
Wenn die im All von nichts aufgehalten werden, wie soll man sie dann hier auf der Erde stoppen?
Wie würden Sie sie anhalten?
Ich stelle Ihnen eine dicke Wand in den Weg.
Wie dick?
2 Meter.
Lächerlich. Da fliegen die durch.
10 Meter?
Sinnlos.
Und wenn ich die Wand 1 Kilometer dick mache?
Zu dünn.
1 Kilometer ist zu dünn? Was soll man den Neutrinos denn dann in den Weg stellen? Eine Wand so dick wie die Erde, oder was?
Genau.
Was?
Das Dickste, was man Neutrinos in den Weg stellen kann, ist die Erde selbst. Und genau das machen Physiker. Sie sagten, Sie sind in Marseille?
Ja, ja.
Fragen Sie nach Dr. Jürgen Brunner. Der ist Physiker an der Uni in Marseille. Der kann Ihnen das genau erklären. Die haben da ein Neutrino-Teleskop. 2500 Meter unter dem Meer.
Ein Teil von mir fragte sich, was ein Teleskop 2 Kilometer tief im Wasser zu suchen hatte. Aber auf diesen Teil hörte ich nicht. Das Physikgebäude, in dem ich Jürgen Brunner treffen sollte, lag außerhalb von Marseille, im Ausläufer eines kleinen Gebirges. Eine gewisse Erleichterung konnte ich nicht leugnen, als ich Jürgen Brunner traf. Der Physiker trug Jeans und Karohemd. Und wahrscheinlich sah ich verschrobener aus als er. Er arbeitete auch nicht am Meeresboden. Da stand nur das Teleskop. Hier an der Küste von Marseille, erzählte er mir beim Café, suchen er und seine Kollegen Neutrinos. Wie gesagt, leichte, ungeladene Dinger, die selten Wechselwirkungen mit irgendetwas eingehen, was sie gerade so schwer zu finden macht. Aber manchmal wechselwirken sie eben doch, zum Beispiel im Meer. Die Neutrinos treffen auf die Erde, fliegen durch sie hindurch und kommen hier, am anderen Ende der Welt, als ein anderes Teilchen wieder raus. Um das zu beobachten, steht hier im Wasser ein riesiger Detektor, erklärte mir der Physiker.
Die meisten der Neutrinos werden durch den Detektor fliegen, ohne überhaupt irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Aber mit einer gewissen geringen Wahrscheinlichkeit wird ein Neutrino mit einem Atomkern von einem Wasser zusammenstoßen und sich in ein Myon umwandeln. Dieses Myon fliegt weiter auf der Flugbahn des Neutrinos und fängt an, diese typische Cherenkov-Strahlung auszusenden, die sich im Wasser ausbreitet.
Neutrinos verwandeln sich also gelegentlich in andere Teilchen, in sogenannte Myonen. Und die leuchten. Zwar nur extrem kurz und extrem schwach, aber hey, kein unsichtbares winziges Teilchen mehr, sondern Licht. Dieser kleine Blitz, diese sogenannte Cherenkov-Strahlung, mag vielleicht kurz und schwach sein. Aber wenn die Kamera nur empfindlich genug ist, könnte man ihn aufnehmen. Bingo. Das war es.
Wenn an verschiedenen Punkten im Meer Kameras einen Lichtblitz melden, kann man, indem man diese Kameras, die etwas gemeldet haben, mit einer geraden Linie verbindet, die Flugbahn des Blitzes rekonstruieren. Aus dieser Flugbahn kann man auf die Flugbahn des Neutrinos zurückschließen, von dem der Lichtblitz kommt. So funktioniert das Neutrino-Teleskop Antares.
Ich war erleichtert. Diese ganze komplizierte Teilchenphysik hatte mit so etwas Banalem wie Kameras zu tun. Kameras, die Lichtblitze aufnehmen, jene Cherenkov-Strahlung. Und zwar an langen Schnüren, die ins Wasser gelassen werden. Linien, sagen die Physiker zu diesen Schnüren. Die wollte ich mir genauer ansehen. Jürgen Brunner führte mich in die Montagehalle des Instituts, wo eben diese langen Linien zusammengebaut wurden. Jede Linie war 450 Meter lang, alle 15 Meter eine Kamera. Eine Etage, sagte der Physiker dazu.
Hier stehen wir vor der Transportpalette, auf der bereits die Hälfte einer neuen Linie, also mit insgesamt einer Länge von 250 Meter, hier zusammengefaltet liegt. Weitere 5 Etagen sind gerade im Dunkelraum und weiter vorne wird die letzten 5 Etagen gerade zusammengebaut.
Langsam ergab alles einen Sinn. Ein Dunkelraum, klar. Denn unter Wasser ist es dunkel. Und die Lichtblitze, nach denen hier gesucht wurde, sind schwach. Man findet sie nur mit hochempfindlichen Kameras. Normales Tageslicht würde die Sensoren sofort zerstören. Ich fragte Jürgen Brunner, was mit den fertigen Linien geschieht.
Nun, die werden mit Schiffen versenkt. Die Schiffe sind GPS-gesteuert, sodass man die Linien genau dort positionieren kann, mit einer Präzision von wenigen Metern, wo man sie hinhaben will. Und dann werden sie mit einem U-Boot, mit einem unbemannten U-Boot verkabelt, mit einem Verteilerkasten, der schließlich über ein 40 Kilometer langes Hauptkabel, ähnlich diesen transatlantischen Telefonkabeln, die Verbindung zur Uferstation in Toulon gewährleistet.
40 Kilometer vor der französischen Mittelmeerküste in 2,5 Kilometern Tiefe stehen also Seile senkrecht vom Boden nach oben ab. Und an denen hängen Kameras, wie an einer Girlande in regelmäßigen Abständen. Die sollen Licht detektieren, das von Neutrinos kommt. Was heißt sollen? Sie taten es bereits. Jürgen Brunner zeigte mir seinen Computer. Dort leuchteten Kontrolllampen auf, immer wieder. Lichtblitze von Neutrinos. Ich hatte Neutrinos gefunden. Und zwar ganz schön viele. Sehr viele. Meine Euphorie wich einer unschönen Skepsis. Entschuldigen Sie, aber so schwierig scheint die Suche nach einem Neutrino gar nicht zu sein.
In der Natur sehr weit verbreitet. Zum Beispiel jeder Kubikzentimeter des Universums ist mit 300 Neutrinos ausgefüllt. Das ist damit das zweithäufigste Teilchen nach dem Photon, dem Lichtteilchen. Außerdem entsteht es in der Sonne, bei der Fusion im Innern der Sonne und bei allen Arten von Kernreaktionen.
Ach so, okay. Und die von der Sonne interessieren hier niemanden?
Also die Neutrinos, die wir im Antares suchen, die kommen aus den Tiefen des Weltalls. Es gibt extreme Objekte im Weltraum, wie zum Beispiel die Explosionswolken von Supernovas, die sich ausdehnen, binäre Systeme, bei denen ein schwarzes Loch Materie von einem Begleitstern ansaugt. Dabei werden normale kosmische Strahlen erzeugt, aber man nimmt auch an, dass auch Neutrinos erzeugt werden. Und diese Neutrinos suchen wir bei Antares.
Ich konnte es kaum fassen. Von all den seltsamen physikalischen Dingen, die ich gesucht habe, bin ich tatsächlich einem auf die Spur gekommen. Einem superleichten Neutrino, das Wissenschaftlern etwas über die Tiefen des Weltalls verraten soll. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, die Neutrinos, die aus der Erdatmosphäre kommen, von denen zu unterscheiden, die eben aus diesen Tiefen des Weltalls stammen.
Es gibt viele Methoden, um Neutrinos aus dem Weltall von atmosphärischen Neutrinos zu unterscheiden. Die einfachste ist, man sucht nach einer Anhäufung von Neutrinos, die alle vom selben Punkt am Himmel zu kommen scheinen. Dann muss es sich, vermuten Physiker, um Teilchen aus dem Weltall handeln. Denn die Neutrinos, die in der Erdatmosphäre entstehen, kommen aus allen möglichen Richtungen.
Ich war skeptisch. Riesige Apparaturen, unheimliche Datenmengen, die ausgewertet und interpretiert werden müssen. Dazu Messungenauigkeiten und Umwelteinflüsse. Und in dem ganzen komplexen Haufen versuchten die Physiker, winzige Spuren von kosmischen Neutrinos zu entdecken. Neutrinos aus der Nachbarschaft? Kein Problem. Aber kosmische Neutrinos, tief aus dem All? Ich würde sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Doch die Physiker waren optimistisch. Und schließlich waren sie die Fachleute. Also, eine Frage brannte mir noch unter den Nägeln. Es ist für die Wissenschaftler sicher sehr angenehm, in so einer sonnigen Gegend zu arbeiten, und mein Neid war ihnen sicher. Doch gab es auch einen triftigen Grund, weshalb man ausgerechnet im Mittelmeer das Licht von Neutrinos suchte?
Das Wasser ist extrem klar. Gleichzeitig hat das Mittelmeer einen tiefen Tiefseeboden, weil es aus einem ehemaligen Ozean durch die Kontinentalbewegung von Afrika hervorgegangen ist. Also man findet Stellen, die wie hier 2500 Meter oder auch 4000 Meter tief sind. Und ein weiterer unschätzbarer Vorteil ist, dass eine reiche Infrastruktur von Häfen, von Forschungsschiffen an der südeuropäischen Küste existiert, die man nutzen kann. Darüber hinaus ist der Wellengang wesentlich geringer als in großen Ozeanen, was diese ganzen Seeoperationen deutlich vereinfacht.
Ich hatte ausnahmsweise keinen auf die Mütze bekommen, aber trotzdem brummte mir der Schädel. Was ich alles erfahren hatte. Die schöne Unbekannte, die mich beauftragt hatte, nach diesen Phantomen zu suchen, Gravitationswellen, dunkler Materie, dunkler Energie, Neutrinos. Was würde sie zu meinen Nachforschungen sagen?
Ich möchte zu gerne wissen, was der Kerl rausbekommen hat.
Also Neutrinos. Superleichte Teilchen, die kleinen Schwestern von Elektronen, eignen sich als Botschafter aus den Tiefen des Alls. Es ist aufwendig, sie zu detektieren. Neutrinos von nebenan findet man viele. Neutrinos aus den Tiefen des Alls, womöglich mit Vorsicht zu genießen. Gravitationswellen, sich bewegende Streckungen und Stauchungen der Raumzeit, müsste es theoretisch geben, könnten was über den Urknall verraten. Bisher Fehlanzeige. Dunkle Materie, irgendein Stoff, der nicht ist wie normale sichtbare Materie, sorgt dafür, dass Galaxienhaufen nicht auseinandergeschleudert werden. Macht 25% des Universums aus. Man weiß nicht genau, was sie ist. Dunkle Energie? Irgendwas, das wir nicht sehen können, sorgt dafür, dass sich das Universum ausdehnt. Macht 70% des Universums aus. Was sie ist? Unbekannt. Ob es sie überhaupt gibt? Unsicher. Ich hatte nicht gerade viel gefunden und ahnte, dass mir die schöne Unbekannte dafür nicht gerade einen dicken Scheck ausstellen würde. Aber ich hatte tief ins Universum geblickt, hinter die Fassade unserer Welt. Und ich begann zu ahnen, was Physiker fasziniert. Die große Frage, woraus unser Universum besteht. Für die meisten von uns ist das Weltall schwarz und leer. Für mich leuchtet es seit jenen Tagen. Voller Rätsel, voller Herausforderungen, voller spannender Fragen. Ist das nicht viel mehr wert?
Es waren zwei Folgen. Die Jagd nach physikalischen Phantomen ist damit fürs Erste beendet, aber die Physiker, die forschen natürlich weiter und wir halten sie über deren Ergebnisse auf dem Laufenden hier in Leonardo WDR 5.